In Folge 7 haben wir Karl Behre zu Gast. Er hat in der luftgekühlten VW-Szene echt neue Maßstäbe gesetzt.
Mit seinem braunen Ovali räumte er beim ersten European Bug-In ab, baute dann eine seltene Jürgens Autovilla auf T2-Busbasis auf und widmete sich zwischendrin auch noch einem 51er Tempomatador, also was richtig Seltenem. Macht euch auf eine spannende Folge gefasst.
Vintage Wolfsburg, der luftgekühlte Podcast mit Georg Otto und Helge Ohmes.
Tag, Helge.
Moin, Georg.
Hallo ihr da draußen.
Hallo Kai.
Hallo Helge, hallo Georg.
Schön, dass du da bist, Kai. Ich möchte erstmal Kai ein bisschen vorstellen für die Menschen, die ihn nicht kennen. Kai kommt aus Niedersachsen, also nahe der holländischen Grenze, ist Maschinenbaumechaniker, Familienvater und war früher in seinem ersten Leben eine ziemlich große Nummer in der wassergekühlten Szene. Und dann wechselte er 2007 ins luftgekühlte Lager und hat da ziemlich für Aufsehen gesorgt, als er beim ersten European Bug-In mit seinem braunen Resto Kellogg Ovali mit polierten Füchsen aufgeschlagen ist. Und dann folgten viele weitere Boxermotor, VW und zum Schluss, also jetzt vor, ist auch schon wieder eine Weile her, da war die Jürgens Autovilla, das ist so ein südafrikanischer Umbau, dazu kommen wir aber auch später. Und einen grünen Resto Kellogg Ovali, da hat er nochmal ordentlich von sich reden gemacht. Aber jetzt wollen wir erstmal wissen, wie sich Kai mit dem VW-Fieber angesteckt hat. Kai, erzähl mal.
Ja, das ist auch schon bei mir eine ganze Zeit lang her, wie bei vielen. Ich denke, das war so mit 6, 7, 8 Jahren, da habe ich mich das erste Mal für Käfer interessiert. Ich fand die einfach cool. Da habe ich irgendwie die ersten Zeitschriften von damals durchgeblättert und bin dann auch angefangen, habe, ich glaube, Verkaufsanzeigen oder sowas ausgeschnitten mit Käfer und habe die damals schon in der Mappe gesammelt. Mhm. Viel mehr war es zu der Zeit auch nicht, aber da ist ein bisschen das Interesse an Autos geweckt worden, denke ich. Ne? Die Mappe, klar, die habe ich noch, war aber jetzt nichts Besonderes. Ich habe dann später auch Poster gesammelt und solche Sachen. Aber danach war dann erstmal Ruhe. War die Schule wahrscheinlich wichtiger. Und irgendwann, ich denke, das war, als ich dann 12 Jahre alt war, da bin ich irgendwie angesteckt worden, schon mit Mofa.
Das war 1992, als du 12 warst, ja.
Und da habe ich gedacht, das war noch 3 Jahre vor meinem Mofa-Führerschein. Ich sagte, das ist das, wo du Lust zu hast. Und habe ich auch mir tatsächlich vom Taschengeld, von meinem ersten Taschengeld wahrscheinlich, auch die erste Mofa schon gekauft, gegen den Willen meiner Eltern natürlich.
Ja, klar.
Hab da dran rumgebastelt und wir hatten damals ein relativ großes Grundstück und konnte dann die ersten Erfahrungen sammeln, bin da auch mal mit rumgefahren. Und dann ging das los.
Cool.
Ja, und zur selben Zeit, als ich dann die erste Mofa hatte, hatte auch ein Nachbar von mir, der Markus Schulting, auch ein guter Freund mittlerweile, ein Golf 2 G60 bekommen, Synchro in Bright Blue. Und das Auto, das hat es mir so angetan. Immer wenn der die Straße dann runtergefahren ist und ich das Gelader heulen gehört habe, da bin ich schon zur Hofeinfahrt und habe hinterher geguckt, wenn der da lang fuhr. Ne? dadurch habe ich dann auch seinen Bruder Oliver kennengelernt, auch ein guter Freund von mir, kam natürlich aus demselben Haus. Mhm. Und der ist damals dann schon Auto gefahren. Ne? Oder fing dann an, schon sein Auto zu restaurieren. Ja.
Das heißt, das war so der Moment, der dich vom Käfer zu Richtung Golf gebracht hat.
Ja, genau. Käfer war dann zu der Zeit nicht so Thema. Eigentlich war Mofa Moped das Thema, aber dieses Auto habe ich immer geliebt, wenn der hier lang gefahren ist. Der hört sich ja auch sehr charakteristisch an. Ne? Und fand mich sehr beeindruckt, das Auto. Also so ein Golf 2 halt, ja.
Ja.
Und dann, ja, 95, als ich dann 15 war, noch Mofa gefahren, einige restauriert, da ging es schon so los. Mhm. Habe ich dann einen Moped-Führerschein gemacht, das erste Moped bekommen. Und mit 17 dann tatsächlich auch schon den ersten Golf gekauft von meinem Ersparten. Auch wieder nicht zur Freude meiner Eltern. Einmal mehr oder weniger heimlich mit dem Oliver, der hier aus der Straße kam. Der hat mich da natürlich immer ordentlich inspiriert und mich zu allem gebracht. Mit dem habe ich dann den Golf geholt mit dem Anhänger. Und als ich ihn abladen wollte, lief der schon nicht mehr. Aber natürlich, ja, da habe ich mich selber auch nicht gut bei gefühlt. Das letzte Ersparte ausgegeben.
Wie? Hattest du da irgendwie Unterstützung bei dem Schrauben von deinem Vater oder hast du das nur dir selber beigebracht oder mit deinen Kumpels? Wie war das?
Ja, das ist auch ein bisschen eigenartig, finde ich. Und zwar habe ich aus der Familie gar niemanden, der in diese Richtung Interesse hat, was mit Autos. Mein Vater überhaupt nicht, meine Geschwister alle nicht. Und selbst Freunde von mir damals haben da überhaupt kein Interesse dran gehabt. Da bin ich irgendwie ganz alleine zugekommen, damit anzufangen. Also Mofa-Schrauben habe ich die größte Zeit alleine gemacht. Moped bin ich auch alleine gefahren. Vielleicht hat noch einer eine 80er gehabt oder so damals, aber das und dann Auto, ja, eigentlich ne, bin ich tatsächlich irgendwie alleine zugekommen. Habe mich dann unheimlich viel belesen, halt auch durch Zeitschriften damals schon. Ich hatte auch im Vorfeld schon Tuning-Bücher für Zweitakt-Tuning mir gekauft und habe mir sowas durchgelesen. Hat mich schon immer sehr interessiert, die Technik. Naja, und der Olli, sag ich mal, der hat damals ein Polo 1 oder ein Audi 50, Polo 1, Audi 50, restauriert. Mit mattig Sportstahlfelgen, mit einem gelben Käfig, mit Vollschalensitze. Und das war für mich ein richtiger Rennwagen, das Ding. Und da bin ich dann immer rübergefahren oder mit dem Mofa rübergefahren, habe ihm dann zugeguckt, wie er da neue Räder drauf gebaut hat. Und Olli hat mir damals auch erklärt, was die Reifengröße bedeutet. Und ja, so kam das dann.
Und dann hast du dir dein erstes Auto direkt mit 18 gekauft? 19?
Nee, da war ich gerade 17.
Okay.
Da habe ich dann den ersten Golf gekauft. Das war ein zerlegtes Auto, 90 PS, 87, das weiß ich noch, so in der Nähe von Osnabrück. Ja, mit Olli war abgeholt und Olli, den kriegen wir schon fertig, ich helfe dir dabei. Ja, und das hat er gemacht. Dann haben wir den zerlegt, Motor raus und dann ist der erstmal komplett neu lackiert worden. Olli ist halt Lackierer, das passt ganz gut. Und der hat mir da echt immer geholfen. Ja, und hat mich da richtig, richtig reingebracht. Und zu meinem Geburtstag, zum 18., hatte ich das Auto dann fertig.
Cool.
Super.
Ja.
Hast du da auch schweißen gelernt schon damals? Oder?
Ja, das Auto war 10 Jahre alt, da brauchte zum Glück noch nichts geschweißt werden.
Okay.
Außer, was man früher gemacht hat, halt die Zierleisten runter, Löcher zu, das Heck gecleant, sowas schon gemacht.
Ja.
Ich sag mal, ich habe das tatsächlich damals schon zum größten Teil selber geschweißt.
Mhm.
Hab's aber dann anschließend erst gelernt, so möchte ich es mal erklären.
Ja, da warst du nicht in Ausbildung, ne? Ausbildung kam später, ne?
Doch, in der Ausbildung war ich da schon. Mit 17 bin ich dann nach der Berufsfachschule in die Ausbildung gekommen. Ja, klar, und dann kam es eins zum anderen, ne?
Ja, das ist toll, wenn man so einen Mentor hat, ne? Wenn jemand hat, der einem beisteht, wenn man einen guten Freund hat, mit dem man das zusammen irgendwie alles machen kann, ne?
Genau.
Und stark.
Das konnte ich aber Jahre später, kommen wir bestimmt noch zu, konnte ich das noch wieder zurückgeben, das Ganze.
Das heißt, du hast dann mit diesem Zweiergolf, den hast du dann auch mit 16V versehen oder hast du dir dafür nochmal einen neuen gekauft?
Ja genau, da habe ich mir nochmal einen neuen, da hat ein Bekannter von uns hier aus Nordhorn hat einen 16V-Golf verkauft, den habe ich dann ja kaufen können und das war eigentlich der Wagen, den ich richtig umgebaut habe. Der erste, der fuhr so mit noch, ne, den habe ich dann weitergefahren und das war dann 16V, 1,8 Liter damals, ein PL glaube ich mit 129 PS. Und den haben wir dann mal richtig umgebaut. Richtig heißt mit einer Lederausstattung, mit BBS-RS-Felgen, den Motor teils poliert und ja, und nochmal neu lackiert in einem Rubinrot von Audi. Wunderschöne Farbe, finde ich heute noch. Und dann kamen dann auch 99 die ersten Treffen mit dem Auto. Ja, ich glaube 98 bin ich schon mit dem Schwarzen in Castrop-Rauxel beim VW-Forum gewesen.
VW-Forum, genau.
Ja. Und das hat mich alles so inspiriert und ich war da immer so heiß drauf, da irgendwie was weiterzumachen. Da kam dann auch die Idee, einen anderen Motor einzubauen, haben wir den 16V raus, einen VR6 reingebaut. Und dann 2000, habe ich den bis 2001 gefahren, 2001. Und dann bin ich irgendwie das erste Mal, glaube ich, oder war Wörthersee später? Also Wörthersee später war, aber über Zeitschriften habe ich dann die ersten gecleanten Motorräume gesehen.
Mhm.
Und da war es um mich geschehen.
Ja.
Und dann habe ich zu Oliver gesagt, jetzt machen wir das mal richtig. Und da hat er mir auch viel geholfen. Ich habe das Auto vorbereitet, alles geschweißt, zerlegt, dann Golf 4, Lederausstattung, den VR6 ganz clean gemacht, so gut wie es geht.
Mhm.
Das Einzige, was wo nie drüber gesprochen wurde, das war die Farbe. Welche Farbe bekommt das Auto? Und dann hat Oliver gesagt, pass auf, ich suche mir die Farbe aus und dafür lackiere ich dir das Auto. Das ist wirklich so gewesen. Und dann kam das Auto zurück und ich habe gedacht, das ist ja grundiert, das Auto. Und da hat er den weiß lackiert, den RAL 9016, also verkehrsweiß. Ja. Und wie das Auto dann da stand, lackiert, ich dachte, das kann ja nicht sein Ernst sein. Ne? Das sieht aus wie eine lackierte Rohkarosse. Ja, und dann habe ich gedacht, aber wenn nachher die Stoßstangen drankommen in schwarz und sowas, dann funktioniert das schon. Ne? Und dann haben wir das Auto zusammengebaut Und es war, finde ich, bis heute ein wunderschönes Auto anschließend. Ja. Wo dann auch die ersten Treffen angesteuert wurden, wo es dann auch die ersten Pokale gab. Und es reicht dann ja nicht. Ich glaube, im Herbst 2002 habe ich ihn dann wieder teils zerlegt, motortechnisch zumindest. Dann kam der erste Turbo-Umbau. Und konnte ich noch 17 Zoll BBS RS-Felgen bekommen. Damals waren die auch bezahlbar. Verchromt von einem Bekannten, der hat die auf dem Corrado gefahren.
Wahnsinn.
Ja, und die Kombination war natürlich auch cool, ne?
Ja. Und wie viel Leistung hat das Ding denn gehabt?
Ja, der hatte 272 PS, glaube ich, gemessen und 412 Newtonmeter damals. Ja.
Das ist schon ordentlich.
Ja, das war ein HGP-Umbau eigentlich, den wir aber selber eingebaut haben. Der hätte, glaube ich, mit dem riesigen Lader, der drauf war, war das so ein 385 PS-Umbau. Mhm. Aber die Peripherie rundherum, die hat es nicht hergegeben. Also zu kleine Einspritzdüsen, fertiges Programm drauf und dann. Aber es fuhr gut, bin ich zwei Jahre, glaube ich, mitgefahren. Anderthalb, zwei Jahre mitgefahren. Und dann war das Thema Golf auch ziemlich durch.
Du hast dann geschrieben in deinem Lebenslauf, den du uns vorher geschickt hast, dass du dann einen Max-Käfer gekauft, also einen Mexikaner gekauft hast.
Ja, das war auch, ja, wie bin ich dann zum Käfer gekommen? Das ist auch irgendwie auch durch Zufall, ne? Irgendwie hat mich über die, also der weiße Golf damals stand in der VW-Szene drin, 2001 war das, glaube ich. Und da gab es damals noch mal eine E-Mail-Adresse und einen Namen dazu. Mhm. Stand da mal, glaube ich, unten in den Fakten.
Ja,
und da hat mich tatsächlich mal einer angeschrieben und gesagt, er würde gerne sein Auto auch umbauen auf VW6-Motor, ob ich ihm da ein paar Tipps geben kann. Mhm. Ja, und dann bin ich mal zu dem hin, habe dem letztendlich auch geholfen, den umzubauen. Und da sagt er irgendwann, hast du nicht Lust, meinen Käfer, wolltest du nicht kaufen? Der hatte einen Käfer, es war ein Mexiko-Käfer, aber umgebaut auf alte Optik. Das heißt, kleine Rückleuchten, liegende Scheinwerfer, einen ganz komplett verchromten Motor drin, wie aus dem Treik mit 1,7 Liter knapp oder so, 40er Vergaser. Ja, und ich fand das Ding irgendwie total cool. Und dann kam das irgendwie wieder hoch mit dem ganzen Käfer, die früher. Und den habe ich dann von ihm bekommen. Und da habe ich gedacht, jetzt fängst du mal mit Käfer an. Und ich glaube, kurz vorher gab es vom Andreas Lerch einen Ovali, der stand in der VW Speed.
Ja, der schwarz-weiße.
Ja. Richtig. Ja. Und die hatte ich noch zu Hause. Und die habe ich immer noch, die ist total abgenutzt. Und die habe ich mir immer wieder angeguckt. Ich sage, das ist doch das geilste Auto, das es gibt. Ne? Der hat aber, glaube ich, einen neueren Boden drunter, wenn ich mich richtig erinnere. Mit einem fetten
Automatik vorgestellt. Ja.
Fetten Typ 4 Motor drin.
Genau. Ja.
Falter Ovali.
Mit einer Trockensumpfanlage, wo der Tank aus 200 Neffen geschweißt war und so.
Echt?
Erinnerst du dich noch? Ja.
Das weiß ich jetzt aber.
Echt, das war ein Edelstahltank und die beiden, naja, also Kopfende und Fußende waren zwei Edelstahl-Hunde-Futternäpfel.
Ach, geil. Krass. Ja. Und der hat dich inspiriert.
Ja, total. Und da habe ich gesagt, das will ich auch haben. Und dann habe ich mir, das erste, was ich gemacht habe, ist mir ein Dach von einem Ovali mit einem Faltdach gekauft. Ne? Und dann habe ich gedacht, das kriegst du ja umgeschweißt, kann nicht so schwer sein, haben andere auch schon gemacht. Ne? Und dann bin ich tatsächlich das erste Mal hier bei uns in der Gegend, ich weiß gar nicht mehr, wie das Treffen heißt, Fürstenau war das, glaube ich, Käferfreunde Fürstenau, genau.
Ja.
Da bin ich hin, noch nie vorher Käfer gefahren, noch nie Kontakt mit gehabt, außer halt Bilder gesammelt, mal einen gesehen. Da bin ich da hingefahren und den ersten, den ich da spreche und kennenlerne, war Rolf Klaus. Den kennt ihr sicherlich.
Wahnsinn. Doch, wir kennen Rolf Klaus, ja.
Ja, und ohne zu wissen, wer das überhaupt ist, es ist alles später erst, sag ich mal, zu mir gekommen. Und mit dem ins Gespräch gekommen, total super nett und alles. Und dann sagt er, ja, ich habe auch einen alten Käfer. Und dann zeigt er mir ein roter Brezelkäfer. Ich glaube, ein 46er ist das.
Das ist also zu früh.
Oder 49er.
Ja, 49, glaube ich, ist es, ja.
Da habe ich so gedacht, ja, hat mich jetzt auch nicht so gekickt, das Auto in dem Moment. Da sagt er, wenn du Zeit hast, fahren wir mal eine Runde. Ja, und das war natürlich, ja, ich hoffe, ich darf das erzählen, aber ich werde nie vergessen, dass er sagte, dass das linke Bein musste ein bisschen zur Seite nehmen, sonst kriege ich den fünften Gang nicht rein. Das fand ich schon überraschend. Und er hat, bevor wir losgefahren sind, den Schlüssel abgezogen, weil er ihn sonst wieder suchen muss später. Und dann ist er mit mir mal eine Runde gefahren, das werde ich nicht vergessen. Also habe ich bis heute nicht vergessen. Also da habe ich
das finde ich immer wieder erstaunlich, dass jemand den Golf mit 300, 400, 500 PS gefahren ist, in den Käfer fährt mit 200 PS, wenn überhaupt, und davon so begeistert ist, ne? Dass 200 Käfer PS sind ja scheinbar ganz anders als 500 Golf PS scheinbar, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also, ja, wenn du da in der Büchse sitzt und jeder Gang 50 km/h ausmacht, ne? Das war schon echt so aufregend, dass ich das bis heute nicht vergessen habe. Das war echt toll, war das, ne? Wir haben aber auch gezeigt, wie gut das Fahrwerk ist und wie gut die Bremsen sind. Das passt ja bei dem Auto, also wie die Faust aufs Auge. Ja, und zurück auf dem Treffen in Fürstenau bin ich dann noch mit anderen ins Gespräch gekommen. Und da habe ich das erste Mal, als die alten Autos nebeneinander standen, gesehen, dass es Unterschiede gibt zwischen einem Mexiko-Käfer und einem Mobile-Käfer.
Ist das nicht das Heckfenster?
Nicht nur das Heckfenster.
Das war komisch.
Die Türgriffe waren auch anders.
Das ist ja merkwürdig.
Da habe ich gedacht, bin ich irgendwo falsch abgebogen. Ne? Das ist nicht das, was ich am Ende haben will, das kommt da nicht mehr raus, wenn ich das weitermache.
Ich liebe diese Geschichte, die hast du mir schon mal erzählt. Und das war nicht klar, ne? Dass es andere Frontscheiben gibt, andere Seitenscheiben gibt, Dickholm und Dünnholm und so, das kann das alles nicht.
Ne? Nee, gar nicht.
Das finde ich so auch cool. Ey.
Wohngruppentherapie habe ich auch später gelesen, ne? Als ich schon fast fertig war. Ich hatte wohl zwei Bekannte, die haben mal Käfer gefahren. Der Hermann hat ziemlich früh Käfer gefahren, Johannes auch. Aber die sind die Käfer einfach gefahren. Die haben die nicht groß geschraubt, sag ich mal. Und da haben wir uns auch nicht über die Modelle unterhalten. Das war völlig fremd für mich. Und da habe ich gedacht, nee, wenn, dann musst du ja gucken, dass du wirklich echt Novali bekommst. Dann habe ich das alles verkauft, auch ziemlich gut verkauft und schnell verkauft. Und habe dann von dem Geld, habe ich mir bei eBay ein Ovali ersteigert aus Tötensinn.
Mhm. Ja. Das ist der Wurz.
Genau. Aber auch wieder mit zu wenig Verstand, sage ich mal, das Auto blind gekauft. Das Auto war super, top, ein Faltach-Ovali von 55. Und dann bin ich hingefahren, das war eine Scheunenauflösung. Der hatte das Haus gekauft, vielleicht war jemand verstorben, vermute ich mal. Da stand ein Karmann Ghia drin, da stand der Käfer drin und noch irgendein Auto. Und die ganze Scheune musste geräumt werden. Und ich mit meinem, ich sag mal, Leichtsinn, hab dann die originalen Käfer, Ovalikotvögel, weil die ja verrostet waren, zur Seite und hab mir neue Repros mitgenommen.
Klar, weg mit dem. Ja, haben wir alle gemacht früher.
So eine Sachen habe ich natürlich später bitter bereut. Da hätte ich vielleicht noch viel mehr Originalteile kriegen können. Aber ich habe das Auto relativ komplett mitbekommen. Und ja, das war quasi der Startschuss zu meinem ersten Käfer. Das war 2005, als ich den geholt habe, im September, glaube ich, 2005. Ja, und ein guter Kumpel und Arbeitskollege, auch mit Autos nicht so, zumindest mit VW nichts am Hut, hat gesagt, da machen wir was draus. Und ich hatte ja aus der wassergekühlten Szene, war ich ja so ein bisschen in dieses Pokalfieber gerutscht, ne? Viel verchromt und am Motor alles poliert gehabt. Und da hatte ich dann schon viel Wert drauf gelegt, dass es richtig geil aussieht. Und da ist mir aufgefallen, zu der Zeit bei Käfer gab es das irgendwie noch nicht so richtig. Also noch nicht so. Nicht so durchgeknallt. Also Amerika, ja.
Genau.
Genau, das war ja auch noch eine Inspiration. Und zwar The Samba. Habe ich dann irgendwann entdeckt zu der Zeit.
Die Website The Samba im Netz, genau.
Ja, das war natürlich für mich, da war alles offen, ne?
Ja.
Das fand ich so gut. Und da habe ich die ersten Resto-Call-Käfer gesehen. Ich glaube, der erste, den ich gesehen habe, das war ein orangefarbener, auch vom German Volksclub. Ich glaube, vom Skim. Damals, aber das ist schon 20 Jahre her. Und das fand ich so mega, das Teil. Ich habe gesagt, so was, das ist ja noch viel cooler als das, was ich bis dahin kannte. Ne?
Ja.
Aber das war so die Richtung. Ich fand so das Auto von Andreas, fand ich total mega, immer noch. Also ist für mich auch einer der coolsten. Aber dann in diese Resto-Szene, die kannte ich bis dahin noch nicht. Das hat mich irgendwie noch mehr inspiriert. Und da habe ich gesagt, so was will ich auch. Und irgendwie, wenn ich mir das so in den Kopf setze, dann klappt das meistens auch.
Ja. Sollte man sich echt nochmal angucken. Also wer das nicht kennt, die German Folks, ein Club eben halt in den USA, mittlerweile sogar über die ganze Welt verteilt. Die haben halt ganz extreme Resto-Cal-Autos gebaut damals, oder heute auch noch, in einen Wahnsinns-Shows-Standard einfach, ne? Einer Wahnsinnsqualität. Ne? Und genau wie du sagst, sowas gab es damals in Deutschland einfach gar nicht. Sowas gab es in Schweden, sowas gab es in Amerika, aber in Deutschland hat keiner so ein extrem hochwertiges Showcar gebaut, ne? Und das war dann ja dann Ovali, genau. Erzähl bitte weiter, wie ging es weiter?
Ja, ich hatte irgendwie den Anspruch, auch so, wie ich mit dem Golf aufgehört habe, mit dem Käfer weiterzumachen, ohne genau zu wissen, wo die Reise hingeht. Ich bin auch auf diesen Treffen, wie gesagt, Fürstenau war für mich das erste Käfertreffen damals. Ich bin danach auch nur einmal während des Aufbaus in Spar gewesen als Tagesbesucher, aber eher um Teile zu kaufen. Ich habe da nicht viele Autos gesehen, das war ziemlich hektisch. Und dann bin ich angefangen und habe quasi nachgebaut. Ich habe richtig Glück gehabt. Ich habe ich war auf der Techno-Klassiker in Essen und da war ein Stand Fuchsfelgen. Irgendeiner, der Fuchsfelgen aufbereitet und verkauft hat.
Ja.
Und da bin ich hingegangen und wie so ein kleiner Junge, ja, ich suche Fuchsfelgen für meinen Käfer, ob er welche zu verkaufen hätte, ne?
Ja.
Ja, ich habe genug, also sag, was habe ich? Ja, ich brauche 4,5 und 6x15 Fuchsfelgen.
Und dann hat er gelacht erstmal.
Ja, und da sagt er, ja, schreib mal deine E-Mail-Adresse auf, ich melde mich bei dir. Oder cool. Telefonnummer oder so.
Ja.
Ich sage, ja gut, wieder mal so, ne? Hörst du eh nichts von. Aber ohne Scheiß, irgendwie 2-3 Wochen später ruft er mich an und sagt, du hast doch 4,5x15 Füchse gesucht. Ich habe welche, kannst vorbeikommen und dir angucken. Und da bin ich dann hingefahren, Leverkusen war das. Konnte mir dann die besten raussuchen. Ich habe leider nur 2 genommen. Und die 6er für hinten mit den Narbenkappen. Und die fahre ich ja heute noch auf dem Grün. Also das sind immer noch die Felgen von 2005.
Wahnsinn.
Ich halt echt wirklich Glück gehabt, dass ich die damals so bekommen habe von ihm. Natürlich noch, die damaligen Preise waren natürlich auch angenehmer als die heute.
Die waren ganz anders, ja.
Ja, und deswegen habe ich die auch immer behalten, weil das ist irgendwie ein gutes Andenken an früher. Ne?
Ja. Sag mal, aber du hattest die Inspiration durch The Samba von German Folks, das ist ganz klar, wenn man dein Auto dann gesehen hat. Das Fertige war klar, woher da die Ideen kamen. Also, aber du hattest in deinem Umfeld niemand, der mit Käfern zu tun hatte, also zu dem Zeitpunkt.
Nee, da war ich tatsächlich zu der Zeit wirklich der Einzige, der an Käfer geschraubt hat. Olli hatte zu der Zeit, hat er auch nicht mehr selber geschraubt, glaube ich. Der hat mir natürlich immer geholfen, wenn was lackiert werden musste oder so. Aber geschraubt habe ich tatsächlich dieses braune Auto hauptsächlich mit meinem Arbeitskollegen. Der hatte zu der Zeit, hatte der da richtig Lust drauf, mir zu helfen. Und der hat mich auch wirklich dahin getrieben, wo das Auto dann hingekommen ist.
Ja.
Der hat immer gesagt, nee, das ist noch nicht gut genug, das machen wir nochmal. Und da bin ich ihm heute noch dankbar drum. Aber wir haben so viele Teile, also wir haben auch so viel Zeit in der Werkstatt verbracht, weil wir alles selber poliert haben. Oder ich habe alle Schrauben, jeden Schrauben, ich habe über 2.500 Teile verchromen lassen damals von dem Auto. Und ich habe die alle selber vorgearbeitet. Aber das hat irgendwie richtig Spaß gemacht. Und der Holger, mein Kollege, der hat dann gesagt, das Radio, das muss doch auseinander. Dann hat er, das war so ein Becker Frankfurt, so ein Transistorradio. So ein Zahacker oben drauf. Mhm. Das Ding hat er zerlegt, der ist Elektriker, in 1000 Teile. Und ich glaube, nur an dem Radio waren 160 Teile verchromt. Und die großen, eigentlich waren die großen Teile sogar lackiert. Ne? Das waren nur so die Anbauteile. Ich fand, so die Mischung fand ich bei dem Auto richtig gut. Ne? Wir haben auch im Motorraum irgendwie wenig Chrom gehabt. Das meiste war lackiert.
Du hast Idealvergaser gehabt, die waren lackiert. Die waren braun lackiert, deine Vergaser, ne?
Beige. Genau.
Ja, oder genau. Beige war die, genau. So war das, genau.
Aber alle Schrauben und alles drumherum war verchromt. Und die Mischung fand ich irgendwie ganz cool, weil viele haben ja einen verchromten Gebläsekasten draufgebaut oder ja, so eine Sachen. Und da haben wir halt wirklich drauf geachtet, dass wir wirklich immer Lack und Chrom nebeneinander haben und nicht Chrom und Chrom, das war irgendwie wohl wichtig. Und dass es nicht zu viel wird, das ist so ein bisschen, ich meine, heute denke ich da auch anders drüber, das war ja schon, gibt viele Sachen, die ich heute anders machen würde, sagen wir es so. Aber ja, ich fand das damals schon cool.
Es war alles so, das sah nicht aus wie aus dem Katalog zusammengekauft, ne? Sondern es war alles handgearbeitet, das sah man einfach. Ne? Das ist kein, ich nenne es aber so Katalogauto, ne? Das war es nicht, also einfach nur rangebaut war es nicht. Man sah, dass wirklich jedes Teil von Hand angefasst worden ist und verfeinert worden ist. Ne?
Und man hat halt gesehen, woher du kommst, weil du zum Beispiel die Zündkabel ja alle in einem Strang nach hinten hinter den Gebläsekasten verlegt hast. Du sahst kein Kabel sonst. Das Gasgestänge war hinter dem Gebläsekasten. Also du hast dir da ja schon auch richtig Gedanken gemacht.
Ja,
das waren viele Sachen, die man irgendwie aus der wasserkühlen Szene so mitgenommen hat. Auch der Kabelbaum von dem Auto war, finde ich, total besonders. Das war auch von meinem Elektrikerkumpel, sag ich mal, die Idee, wir wollten einen Original-Kabelbaum nachbauen. Das hätten so viele Farben sein müssen und ich glaube auch Muster, die wussten wir gar nicht, wo sollen wir das herkriegen. Und dann kam so die Idee, weißt du was, wir machen einfach einfarbig, das ist am einfachsten. Und der war beim ersten Mal total beschissen verlegt. Das war einfach unter Zeitdruck, weil wir, das Auto war ja halb fertig und dann habe ich eine Einladung bekommen zum European Bug-In.
Wie, das wollte ich dich fragen.
Ja.
Warum, also du hast ja jetzt gerade gesagt, du hast eine Einladung bekommen, aber warum hast du, also dich hatte doch niemand auf dem Schirm.
Ich weiß es nicht. Vielleicht damals schon übers Internet, dass ich irgendwo Bilder gepostet hatte. Oder das hat sich rumerzählt. Ich habe auch mal den Mark Händel kennengelernt. Ich glaube, am Wörthersee habe ich den sogar getroffen. Und da haben wir uns unterhalten. Ich kannte ihn vorher noch nicht. Und dann habe ich ihm erzählt, dass ich zum Beispiel die Antriebswellen hinten verchromt habe. Da sagt er, ja, die Achsrohre. Ich sage, nee, die Antriebswellen. Sagt er, wieso denn die Antriebswellen? Die sitzen doch in den Achsrohren beim Pendler. Ja, ich sehe aber doch das Ende von der Antriebswelle, da, wo die Mutter draufkommt, das sehe ich doch, wenn ich. Aber da sitzt eine Narbenkappe vor. Ich sehe, aber wenn ich die abnehme, ne? So eine Sache, die hatten ihn vielleicht dann wirklich so. Vielleicht hat er da auch was von rübergebracht. Auf jeden Fall habe ich irgendwie und irgendwo eine Einladung zum European Buck in 1 bekommen.
Ja.
Ja, das war so vielleicht 2 Monate, bevor das Auto irgendwie fertig wurde. Mhm. Und eigentlich ist das Auto auch nicht fertig geworden. Also, das war eine Katastrophe. Also, das Auto habe ich tatsächlich woanders lackieren müssen, weil Oliver, glaube ich, gerade beim Hausbau war oder so. Der hat das Lackieren nicht hingekriegt, habe ich den in die Lackiererei gebracht. Der hat die Lackierung so vermurkst bei dem Braunen, dass ich die nicht mal bezahlen musste. Ich habe nur Material ein bisschen bezahlt, die war so schlecht. Der hat gesagt, ich mache das auch nicht wieder, dass die Farbe hat sich entmischt und sowas. Und dann habe ich den noch Tage vor dem Backen habe ich den geschliffen und poliert. Ich habe das vorher noch nie gemacht, ich bin der Schlosser. Und dann habe ich den mit 2000er geschliffen, mit einem Klotz die ganze Zeit und hinterher poliert. Und irgendwann war das ein Ergebnis, wo wir gesagt haben, ja gut, da können wir mit leben. Aber gut ist, das ist ganz weit weg von gut, das Auto. Ne? Also ich war da selber mit unzufrieden. Was ich auch nicht richtig gemacht habe am Anfang, ich habe hinten eine breite Spur drin gehabt, eine breite Achse. Mhm. Mhm. Da kannte ich den Unterschied noch gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass es unterschiedliche Spurbreiten gibt. Ich bin ja bis zu dem Zeitpunkt noch nie in meinem Leben Käfer gefahren.
Ja.
Und da habe ich den, was haben die für Reifen gefahren damals? Ich glaube 2570 oder 2565. Mhm. Ich packe den hinten drauf. Ich sage, wollen die mich alle verarschen oder was? Der guckte 5 Zentimeter raus. Ich sage, das geht doch gar nicht. Ne? Ich kriege das da nicht drunter. Ja, dann haben wir in Windeseile noch irgendwie 195, 60 oder so drauf gemacht oder 65, damit überhaupt das hinten irgendwie einfedern konnte. Ne? Dann stand der noch ziemlich hoch hinten, das gefiel mir alles nicht so gut. Und dann haben wir den irgendwie, sagen wir, eine Nacht vorher erst zum Laufen gebracht, den Motor. Da war ja auch alles Neuland, ne? 2,3 Liter oder 2332 ist das dann, glaube ich. Ne?
Gleich so ein riesen Motor, vor allem gleich in die Vollen.
Gleich in
die
Vollen, genau.
Ja, und irgendwo wurde ein Buggy geschlachtet. Mit einem großen Motor. Und da stand auch wahrscheinlich eine VW-Szene oder so drin, verkaufe IDA-Vergaser. Und wahrscheinlich hat mein Kumpel Holger gesagt, hier, die brauchst du. Angerufen, gekauft. Ja, so, also total blauäugig, wirklich. Aber am Ende fand ich es gut, dass ich es gemacht habe, weil so schlecht war die Mischung gar nicht. Ne? Dann haben wir hier noch einen Bekannten, 2 Orte weiter, der ist Autocross gefahren mit Karmann Gier und später mit Käfer. Mhm. Und der ist auch deutscher Meister geworden in seiner Klasse, also ziemlich erfolgreich gefahren. Den kannte ich ganz gut und der rief mich irgendwann an, du, bei uns hat sich das Reglement geändert, ich darf jetzt Golfmotor fahren, hast du Interesse an meinem Käfermotor? Und der ist immer in seinem Käfer gefahren, ein 1835 mit ganz aufwendig bearbeiteter Kurbelwelle, Carillo-Pleuel und Street Eliminator-Köpfe drauf, Porsche-Gebläse, 40er Weber und der hatte irgendwie 118 PS und ist mit dem Ding wirklich jahrelang gefahren und also ein richtiger guter Motor muss das gewesen sein. Ja. Und ob ich da Interesse hatte, ist ja auf jeden Fall. Den habe ich auf jeden Fall gekauft, den Motor, und habe dann ein paar Teile davon genommen.
Also um das nochmal zu sagen, wir reden hier von 1776 und 2332 und 1835. Für die, die das nicht wissen, das geht immer um den Hubraum. Und man sagt so im Szene-Slang nicht so 1,8 Liter oder 2,3, sondern man nennt halt immer den Hubraum auf den Kubikzentimeter genau. Und das sind dann diese, wenn dann 1776 kommt, das ist 1776 Kubikzentimeter Hubraum. Nur mal so am Rande. Aber Kai, jetzt mal zum European Buck-In 2007. Du bist da aufgeschlagen mit dem Ding und die Leute waren alle hin und weg. Also du hast einen sehr hohen Anspruch an deine Fahrzeuge. Du hast gesagt, das war noch nicht richtig fertig und es war auch nicht so ganz, wie du dir es vorgestellt hast. Aber du hast dort, das Auto hat eingeschlagen wie eine Bombe.
Ja, genau. Das war natürlich für mich auch ein bisschen überraschend. Wir wollten erst gar nicht fahren mit dem Auto, weil wir nur 80% erreicht hatte von dem, was ich erreichen wollte. Also das Auto war für mich noch nicht komplett fertig. Der Kabelbaum, der war zwar drin, aber ganz schlecht verlegt zu der Zeit, fand ich. Aber vielleicht immer noch besser als man es kannte. Mhm. Oder als halt was anderes. Ne? Dann der Motor war optisch eine Bombe, fand ich, so wie das gebaut war. Einzig, ich hatte da zu der Zeit noch eine große Lichtmaschine drauf, eine 105er, das würde ich jetzt zum Beispiel heute anders machen, aber da kann ich den Unterschied auch noch nicht.
Ja.
Und dann bin ich tatsächlich das erste Mal in meinem Leben Käfer gefahren, als wir den da in Belgien vom Anhänger geholt haben. Und das war ja auch mein erstes Käfertreffen. Also das ist total krass eigentlich. Ne? Ich kannte keinen Menschen da.
Wahnsinn.
Ja, und wir wussten nicht mal, wo das ist. Also ich wusste, dass das in Chimay ist. Oder Chimay, Chimay.
Chimay, ja.
Chimay. Aber wir wussten nicht wo. Und das ist ja ein bisschen außerhalb des Ortes.
Mhm.
Und wir sind nachts da angekommen. Ich glaube, von Donnerstag auf Freitag Nacht. Und wir sind den ganzen Abend den Ort hoch und runter gefahren und die ganze Nacht, weil wir nicht wussten, wohin. Haben wir bei der Polizei gefragt, wo hier eine große Veranstaltung ist mit Autorennen, Treffen. Wussten die gar nicht. Dann haben wir zwei, drei Buggys fahren sehen und da sind wir dann hinterher und dann haben wir es tatsächlich gefunden. Sind dann auch so in dieses auf dieses Treffen gekommen als VIP-Gast oder so. Auf jeden Fall haben die das irgendwie erkannt, das Auto, haben Aufkleber aufs Auto bekommen, durften durchfahren. Und das war der Grund, warum ich nie eine eigene Eintrittskarte vom European Bug in 1 besessen habe. Und die habe ich jetzt letzte Woche von meinem Freund Benjamin bekommen. Der hat mir eine geschenkt. Fand ich total cool.
Cool.
Super.
Ja.
Wie war das für dich? Wie war dein Eindruck von deinem ersten Käfertreffen? Also European Bugging ist natürlich gleich auch eine Riesenhausnummer. Ist ja kein 200-Auto-Dorffest-Treffen.
Ja, also die Veranstaltung an sich, da war ich ziemlich geflasht, wie groß das Ganze aufgezogen wurde, wie das aufgeteilt war in diesen Kategorien, das kannte ich ja bis dahin noch nicht bei, ja, ich meine, beim wassergekühlten Treffen, da haben wir dann Polos gehabt, Golf gehabt, Corrado, aber hier sind ja die Käfer nochmal unterteilt gewesen in, ich glaube, Call-Look hatten die, dann dieses Resto-Call und ja, diese Einzelkategorien, die waren mir damals gar nicht bewusst, was das genau ist und das habe ich da alles ein bisschen kennengelernt, aber ich war natürlich erschlagen von den ganzen Eindrücken, weil ich das einfach vorher nicht kannte. Die englischen Fahrzeuge, die ich da gesehen habe, die haben mich schwer beeindruckt.
Mhm.
Ich weiß nicht mal mehr, welche das waren und von welchem Club. Aber die haben mich echt wirklich beeindruckt, die ganzen Autos von denen. Weil das dann auch, ich denke, dass das vom
Restowagen UK war das, glaube ich.
Genau, Restowagen UK. Mhm. Und die haben ja auch diese Resto-Call-Autos. Mhm. Und die haben mich echt mit den ganzen dann verchromte MPs oder polierte, das fand ich echt beeindruckend. Das weiß ich noch davon. Das ärgert mich ja im Nachhinein total, dass ich so wenig Ahnung von dem Ganzen hatte. Ich wusste ja gar nicht, wo das European oder wo das Bug-In herkommt. Mhm. Das habe ich ja gar nicht auf dem Schirm gehabt. Das habe ich ja alles von Helge gelernt später, ne? Was das alles zu bedeuten hat.
Ja.
Und hätte ich das vorher mal alles gewusst, hätte ich das alles ganz anders genießen können und hätte vielleicht auch einen ganz anderen Eindruck von behalten. So ist das erste Treffen, finde ich, mit ziemlich wenig bleibenden Eindrücken an mir vorbeigezogen. Ich muss auch dazu sagen, wir haben wahrscheinlich vorher 40 Stunden lang nicht geschlafen, um das Auto noch irgendwie zusammenzukriegen. Und ja, das hat mich halt im Nachhinein echt geärgert, dass ich da zu wenig Ahnung von dieser Materie hatte in dem Moment und mir nicht so bewusst war, wo ich mich da befinde.
Ja, wer es nicht weiß, das European Bug-In eben halt stieß an die alten originalen amerikanischen Bug-Ins. Und die alten originalen amerikanischen Bug-Ins, das waren die ersten Käfertreffen der Welt, 1968. Und bei den European Bug-Ins sind eben halt ja tatsächlich Leute anwesend aus dieser damaligen Zeit. Und unter anderem ist da anwesend der Announcer, also der Sprecher der damaligen Zeit, der Dino Don Chamberlain, der immer ba-ba-ba-ba macht, der ganz berühmt ist für seine Ausrufe und für seine Stimmung, die er mal fabrizieren kann. Und du hast dann ja tatsächlich mit deinem Käfer erstmal einen Pokal gewonnen. Du hast eine Trophäe gewonnen. Aber du wusstest ja gar nicht genau, welche Trophäe du eigentlich gewinnst. Und dir wurde dann von Dino Don Chamberlain diese Trophäe übergeben. Und diese Trophäe war haushoch, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes.
1,65 Meter, ne?
Das war Europe's Most Beautiful VW.
Ja. Ich war damals anwesend, ich stand da eben halt ja und habe mir das angeguckt, das Pricing, und man konnte sehen, dass du, also nicht missverstehen bitte, aber man konnte sehen, dass du gar nicht weißt, was dir gerade passiert, also was du da gerade gewinnst eigentlich und was das für eine historische Geschichte war, weil wir wussten, ob es dieses European Bug-In, ob das eine einmalige Geschichte ist, ob es das wiedergeben würde, das wussten wir alles nicht. Es waren wirklich sehr, sehr prominente Leute anwesend in dem Moment und das war eigentlich ein ganz großer Moment. Und du standst da und hast gesagt, ja, vielen Dank, nicht? Und du wusstest gar nicht, das fand ich so geil, diese Trophäe ist 1,65 Meter hoch, du hast einen Faltdachkäfer und du hast das Ding dir ja den Faltdach aufgemacht und die Trophäe auf den Beifahrersitz gestellt, glaube ich, und dann guckte die halt oben einen halben Meter raus. Ne? Das war so stark, das war ein Bild für die Götter einfach.
Ja, bleibende Erinnerungen, ja.
Wie hast du das nach Hause bekommen?
Ja, ich habe ja das Auto, ich sag mal, in dem Fall zum Glück getrailert und konnte es dann hinten quer ins Auto legen im Pokal. Also sonst weiß ich auch nicht, wie man das sonst nach Hause bekommen hätte. Hätte man bestimmt auseinanderschrauben können. Also ich habe den unten noch stehen. Also das ist schon Also habe ich nie wieder gesehen, so einen Riesenpokal. Und klar macht einen das richtig stolz.
Ja.
Aber irgendwie 20 Jahre zu früh für mich damals. Das tut mir jetzt im Nachhinein fast ein bisschen leid, dass das, dass ich damit so wenig Vorkenntnissen reingegangen bin. Ne?
Aber ja. Ist doch, an sich ist es cool.
Ich find's super Geschichte. Cool. Das ist eine super Geschichte auf jeden Fall.
Ich bin ja zum Glück dabei geblieben. Ich habe ja nicht danach aufgegeben, genau. Und habe mich nicht wieder blicken lassen. Also von daher.
Und du hast ja das Auto dann noch weiter verfeinert bis zur Volkswagen Show im darauffolgenden Jahr, glaube ich.
Ja, das war, also die Engländer waren, glaube ich, nicht ganz so stolz wie ich auf diesen Platz 1 da oder Best of Show. Und dann wurde ich gefragt, ich weiß nicht, ob das schon auf dem European Bug-In war, auf jeden Fall ist irgendwie die Frage an mich herangetreten worden, ob ich Interesse hatte, das Auto auf der Volkswagen Show auszustellen.
Mhm. Wusstest du ja auch nicht, was das ist, oder?
Nee, Entschuldige.
Genau, ja. Ganz kurz, Volkswagen Show, das ist eine Show in einer Halle, und zwar in England, in Südengland, also bei London ist das. Und das ist immer, Georg, wann ist das? Am 1. Märzwochenende, 2. Märzwochenende, also ganz früh im Jahr.
Im März ist das, genau.
Genau, ja. Ganz früh im Jahr und auch eine ganz, ganz tolle Show, einfach in der Halle, wie gesagt, mit ausgewählten Showcars einfach. Und und dich hat man gefragt, ob du nicht mit deinem Auto England kommen willst. Ne? Also auch das ist ja eine ganz große Ehre eigentlich, muss man nur sagen, aber ja.
Genau, und klar, das fand ich total super und aufregend, ne? Und habe ich gesagt, wenn das Auto bis dahin fertig ist, weil ich wusste schon, da muss was dran passieren, auf jeden Fall möchten wir es machen, ne? Oder ich habe das nicht alleine machen können, also da gehört immer jemand dazu, ich kann nicht ganz alleine so ein Auto umbauen und nach England fahren, das würde ich ganz alleine nicht hinkriegen. Wir hatten ja, oder ich hatte zu der Zeit halt nicht irgendwie einen Club oder eine Clique, die da mitzieht, sondern das meiste zu der Zeit hat noch mein Arbeitskollege viel mitgemacht, der Holger, der hat mir viel geholfen, ist auch damit hingefahren, hat auch Spaß dran gehabt, aber da sind wir tatsächlich dann hingegangen und haben, ich überlege gerade, ich habe, das war glaube ich im Juni, ne, das Bug-In, Juni, und ich glaube, im August habe ich noch meinen Bruder da mit dem Auto dann auf eine Hochzeit gefahren oder begleitet, und ich glaube Ende August, September haben wir das Ding komplett zerlegt, aber Wahnsinn. Das Einzige, was wirklich geblieben ist, ist die Innenausstattung. Also wir haben selbst den Motor sogar nochmal komplett zerlegt.
Krass.
Wir haben den ganzen Kabelraum rausgerupft. Wir haben neue Kotflügel. Ich hatte nämlich vorne auch zwei unterschiedliche Kotflügel dran damals. Das ist wahrscheinlich keinem aufgefallen.
Krass.
Aber es gibt unterschiedliche Röhrchenkotflügel vorne. Mittlerweile weiß ich das alles im Detail, wo die Unterschiede sind. Und da habe ich tatsächlich zwei unterschiedliche neue Haube. Räder sind geblieben, Innenausstattung ist geblieben. Der Rest ist eigentlich neu gekommen. Haben wir den, dann ist der richtig geil lackiert worden. Also ist richtig, richtig gut lackiert worden. Und dann haben wir den auch ganz, ganz viele Teile neu verchromt, was nicht in Ordnung war oder was uns nicht gefiel. Wie gesagt, den Motor nochmal auseinander gehabt. Eher wegen der Optik, ne? Nicht technisch war das ja alles noch ziemlich neu. Der hat ja erst 300 Kilometer gelaufen oder so. Ja, und dann haben wir es irgendwie geschafft, auf den letzten Drücker, wie das immer so ist, für die Volkswildshow das Ding auf den Hänger zu stellen. Und da habe ich auch, ich glaube, einen Anhänger hatte ich, ne, der hatte ich das Jahr vorher schon, den Anhänger. Aber wir wussten ja überhaupt nicht, wohin, ne? Wir haben dann geguckt, wo müssen wir hin? Hier, Dover Calais, da kriegen wir eine Fähre. Und einfach auf blauen Dunst dahin gefahren. Und wir haben die Fähre, glaube ich, auch nur bekommen, weil wir uns irgendwie in der Zeit vertan haben. Es war total, total krass. Und wir haben unterwegs, haben wir dann Ingmar Lang, sagt euch das was?
Ja,
den,
klar.
Den haben wir unterwegs getroffen. Der war nämlich mit seiner
mit der Pritsche. Mit
Pink Pritsche, genau, war der auch auf dem Weg dahin. Und den haben wir unterwegs getroffen. Den kannte ich auch vom Wort her schon und so. Das war natürlich super. Und dann stand meine Fähre da drauf und da hatten wir ein richtig, richtig geiles Wochenende da. Also,
cool.
Das war damals schon richtig cool. Da habe ich dich auch kennengelernt, Georg, glaube ich, in dem Wochenende.
Genau.
Ne?
Ja. Und dann hast du ja dir was fast VW-iges gekauft, nämlich 2009 ein 51er Tempo Matador.
Ja, genau, das war dann etwas später.
Der war, also,
Was ich auch ganz, ganz kurz zur Volkswagen-Show eben erzählen muss, das fand ich ganz witzig. Wir waren ja unheimlich lange zum Schluss wach, um den fertig zu bekommen. Ich war alle ein bisschen übermüdet, als wir dann da ankamen. Und dann ist mein, der Holger, dem mir geholfen hat, mein Freund, ist dann kurz reingegangen in die Halle und ich habe draußen das Auto so geputzt. Das ist ja da auf der Rückseite von der Halle, sag ich mal. Da ist er reingegangen und es gab in Amerika von Rich Rivera einen braunen Brezelkäfer, der sah fast genauso aus wie mein. Selbe Farbe, auch Fuchsfelgen verchromt. Und dann kommt er raus und sagt, kannst wieder aufladen. Ich so, wieso? Ja, geh mal rein, guck, was da für ein Auto steht. Dann gehe ich rein, steht von ihm der Brezelkäfer aus Kalifornien auf so einem Drehteller und dreht sich da. Und dann steht er da unter diesem, was ist das hier damals, diese Lichter, die es damals gab, irgendwie Xenonlicht oder sowas, die Entdecker hatten. Alter, das Ding sah aus wie ein Juwel und drehte sich da. Ich sage, jetzt soll ich mein Auto daneben stellen, das macht doch gar keinen Sinn, ne? Ja, und habe festgestellt, als das Auto dann sauber war, wir haben den dann ziemlich lange putzen können da. Die Volkswelt hat noch Bilder gemacht. Dann haben wir ihn reingestellt und dann sah das gar nicht so schlecht aus, das Auto. Also am Ende konnte man sich da schon mit messen. Das Licht macht schon ganz schön viel aus, ob der draußen im Regen steht oder drin unter diesem Quecksilberdampflicht, keine Ahnung, wie das heißt. Also das fand ich auch ganz interessant, dass das Auto auf einmal quasi fast in derselben Halle stand, ne?
Ja.
Daran erinnere ich mich gar nicht mehr. Georg, erinnerst du dich daran?
Ja.
Hat der Wagen, hast du den Wagen gehört, oder?
Das war so, wo du gesagt hast, ja, das ist quasi dasselbe Auto. Also nur, das eine hat halt einen Steg hinten im Fenster und das andere nicht, so ungefähr.
Okay, cool.
Die sahen sich schon krass ähnlich. Den Brezel gab es vorher. Mhm. Ich wusste, dass es das Auto mit der Farbe gibt, aber dass die im Detail wirklich so ähnlich sind. Ich habe sogar in meinem Album von dem mal ein Foto entdeckt, das ich da einfach zwischen hatte, was ich gar nicht gesehen habe, dass es der falsche Wagen ist. Das ist bei mir privat. Naja, und dann, das Auto habe ich dann einfach weitergefahren. Dann kam in dem Jahr auch noch das European Buck-in 2, da sind wir noch gewesen. Das war auch total cool. Hat auch richtig Spaß gemacht. Da wusste ich auch, worum es geht. Und ja, haben wir in dem Jahr 2008 war das ganz viel mitgenommen an Treffen. Das war herrlich.
So, und dann kam 2009 der Matador dazu.
Ja, genau.
Wusstest du denn schon, was so ein Tempo-Matador ist? Also
ja, ich hatte kurz vorher, gab es, glaube ich, in den Niederlanden einen gelben.
Ja.
So eine Ratte, sage ich mal, mit einem Airride-Fahrwerk.
Pritsche.
Und genau, die Pritsche. Und daher wusste ich, dass die VW-Technik drin haben und habe mich dann zu der Zeit auch ein bisschen damit beschäftigt, wo die herkommen, die Autos, was das ist. Und fand ich natürlich super cool, das Auto, ne, von der Optik her. Und dann habe ich bei eBay ein Fahrzeug gesehen, ganz bei uns in der Nähe, 50 Kilometer von hier, ein Scheunenfund. Obwohl, ein Fund war es nicht, der Besitzer, der hatte den 92 schon aus Bayern geholt, hatte den aber dann bis dahin eingemottet und nie wieder nachgeguckt. Der hatte mehrere kleine LKWs, sag ich mal. Und ja, der wollte sich einfach von ein paar Sachen trennen. Und da habe ich den tatsächlich über eBay ersteigern können, aber nicht direkt abholen können. Da gab es noch so ein bisschen ein paar Schwierigkeiten, weil das Auto, da wurde viel für geboten, ich sag's mal so. Ja. Also hatten noch viele andere Interesse dran, die den dann nicht ersteigert haben, aber wohl von der Auktion gehört haben. Ja, da haben wir uns letztendlich auch einigen können. Ich habe den Preis dann nochmal erhöht. War auch alles fair, fand ich. Ich konnte seinen Verdruss auch verstehen. Der hat dann Angebote bekommen, die waren zu der Zeit schon fast unverschämt, sage ich mal. Wir haben uns auch irgendwo in der Mitte getroffen. Es war alles okay und dann konnte ich das Auto abholen. Ja, und dann habe ich erst rausgekriegt, das war ein Tempo Matador, genau, Baujahr 51, mit Brezeltechnik, Brezelgetriebe, VW Brezelgetriebe und Motor. Und absolut komplettes Auto. Also fehlte vielleicht ein Rücklicht, ein Winker und eine Scheibe. Und der Rest war einfach dabei in Kisten. War rollfähig, das Auto. Und wirklich aus der Scheune gezogen. Habe ich noch ganz tolle Fotos von, wie wir den da rausgezogen haben. Und das war wirklich eine richtig coole Aktion. Auto an sich hatte mich unheimlich interessiert, weil es ein Fensterbus ist.
Mhm.
Und man den auch, dachte ich zumindest, vernünftig nutzen kann. Eine Pritsche ist ja jetzt ein bisschen eingeschränkt nutzbar. Sieht zwar cool aus, aber ich hatte ja auch Interesse, da irgendwas mitzumachen, irgendwo hinzufahren. Hab den mitgenommen nach Hause. Dann ist damals der Patrick Hille noch zu mir gekommen. Der lebte leider nicht mehr. Hat ganz, ganz viele Fotos von dem Auto gemacht. Besondere Fotos. Ist eine richtig coole Erinnerung. Und dann habe ich gesammelt. Habe ich das Auto eigentlich weggestellt und habe Teile gesammelt, dass ich den wirklich zu 100% komplett habe. Und man kommt ja an so Teile, das sind ja Zufälle. Ich durchsuchte das ganze Internet weltweit nach einem Rücklicht für einen Tempo-Matador oder einen Winker. Und das finde ich bei uns hier im Ort auf dem Trecker-Treffen. Da finde ich eine 100.000 Kilometer-Plakette vom Tempo, einen Winker und die Rückleuchten. Also damit war das Auto dann komplett. Dann kam halt der Gedanke, was mache ich? Ich hatte den braunen Käfer, den hatte ich so, ich sag mal, zu Ende geschraubt, da fiel mir nichts mehr ein, was ich da machen könnte. Ja, dann hat mir schon überlegt, den umzulackieren oder so ein Quatsch halt, ne? War natürlich eigentlich unnötig, weil er so gut war. Oder halt ein T1-Bus, das war auch immer noch so ein Traum von mir. Und den Tempo hatte ich eigentlich, den fand ich zwar cool, aber ich wusste nicht so recht, was mache ich damit. Zum Restaurieren war der fast zu schade. Und dann habe ich gedacht, ein Auto muss gehen, weil ich kann den nicht wegstellen und mir noch eins aufbauen. Und da habe ich, glaube ich, beides ziemlich zeitgleich inseriert. Mhm. Und ja, für eine Tempo hatte ich dann ziemlich schnell einen Interessenten, der ist dann in die Niederlande gegangen. Da war das Auto weg. Zwischendurch habe ich aber noch einen ganz guten Kontakt zum Tempodienst bekommen. Die hatten mich natürlich kontaktiert wegen dem Auto. Die haben mich mal einen Abend eingeladen. Habe ich alles vorgestellt, was ich an Papiere hatte und Unterlagen. Und man glaubt gar nicht, was man im Internet findet, wenn man nach Sachen sucht. Also ich habe dann ja speziell Tempo-Matador-Sachen gesucht. Was mir nie wieder im Weg gelaufen ist, ob das eine Ersatzteilliste war von 91 oder von 51 oder ein Aufnäher für einen Arbeitsanzug, solche Sachen, die findet man, glaube ich, nur, wenn man da wirklich so ein Auto hat und das braucht.
Ja,
sonst läuft einem das nicht über den Weg. Und ich habe das aber dann im Komplettset quasi verkauft. War quasi der Startschuss für einen T1-Bus. Habe aber irgendwie witzigerweise im selben Moment auch den Käfer verkaufen können. Mhm. Den hatte ich aber ohne Motor angeboten. Den Motor hatte ich vorher schon mal rausgenommen. Ich denke, das war so 2010. Habe den Motor separat verkauft, weil es war ein cooler Motor. Der hat auch ein bisschen Leistung gehabt. Aber das Auto war einfach nicht geeignet, um da schnell mitzufahren. Mhm. Und ich wollte auch auf Achse mitfahren. Und habe dann einen 1776 Motor bekommen. Habe den dann aufgebaut, mit neuer Vergaser eingebaut, lackiert so ein bisschen und bin dann auch mal auf Achse nach Hannover gefahren, solche ja. Sachen. Und das hat auch unheimlich Spaß gemacht, muss ich sagen. Das war dann vielleicht nicht mehr so die Show schlechthin, aber da hat man wenigstens das Auto nochmal richtig genutzt. Ja.
Gerade das finde ich toll, mit so einem Showcar wirklich auf der Straße zu fahren. Das finde ich schon, ja. Find ich schon toll, muss ich sagen. Ja.
Wo
ja.
ist der hingegangen, der Ovali? Ist der in Deutschland geblieben? Oder?
Ja, Thüringen ist der gegangen. Okay. Nach Thüringen, genau. Okay. Mhm. Guter, fast ein Kumpel von mir, hat den dann, den habe ich dadurch kennengelernt, der hat den in Hannover sogar gesehen und wollte den dann haben. Ja, und das ist total gut abgelaufen, das war in guten Händen, das Auto. Und ich habe aber zeitgleich einen Schweizer Bus gefunden, einen Armeebus, von Baujahr 56, auch von einem bekannten Schrauber, sage ich mal, der Szene bekannt ist. Und habe dann, da war Miriam auch schon mit, sind wir in die Schweiz gefahren und uns das Auto nur angucken. Das war natürlich von uns aus ein Ritt. Das waren, glaube ich, 1000 Kilometer. Ja. Nur um uns den mal anzugucken. Und dann einen Tag später zu sagen, ich hole den ab. Ja, und dann habe ich den tatsächlich, haben wir mal ein langes Wochenende gemacht. Dann haben wir den Käfer in Thüringen vorbeigebracht bei Marco und sind dann von da aus direkt weiter in die Schweiz gefahren und haben dann den Bus wieder mit zurückgenommen.
Ne? Oh,
das war ein cooler Ritt. Er hat super Wetter gehabt. Also es hat richtig Spaß gemacht. Und ja, den Bus fand ich auch echt interessant, sag ich mal. Der war in Schattenschwarz und so mattgrau lackiert. Hatte noch so ein paar Bundeswehr-Feature dran, die man dann so wiedererkannt hat mit der Zeit. Aber an und für sich ein 56er Kombi, ganz gut beisammen. Den habe ich dann bis 2013 geschweißt, tiefer gelegt. Etwas andere Antriebstechnik, also langes Getriebe, einen etwas größeren Motor. Innenausstattung wieder original. Und den habe ich dann bis 2019 gefahren. Den haben wir auch intensiv genutzt.
Das wollte ich gerade sagen. Das war, was wahrscheinlich auch für den Bus gesprochen hat, war deine Familie. Also, dass du mit den Kids dann auch fahren konntest. Und
ja. Genau, und so, denn ich glaube, 30.000, 40.000 sind wir bestimmt damit gefahren mit dem Auto. Wir haben da Urlaub mitgemacht, wir sind damit in Italien gewesen. Und also der hat wirklich einen guten Dienst gemacht, muss ich sagen.
Und deine Frau Miriam macht das ja alles mit, ne? Das muss man mal sagen. Die steht ja voll hinter der Sache, ne? Und die fährt ja auch selber und alles, ne?
Ja.
Miri ist voll dabei immer.
Ja, da habe ich ein großes Los gezogen. Also alles drumherum passt einfach, ja. Die hat richtig Lust, da mitzumachen. Die kommt fast auf alle Treffen mit. Und ja, die hat da genauso Spaß dran, ne?
Und die hat aber den Käfer dann irgendwann vermisst.
Richtig, das kam dann nicht. Ja, das hat auch gar nicht so lange gedauert. Ich glaube, nach einem Jahr, als der braune Käfer weg war, sagte sie schon, oh, eigentlich schade, dass der weg ist. Und wir hatten geplant, 2014 ein Haus zu bauen. Und ich sagte, müssen wir noch irgendwie einen Käfer wieder haben, den wir da mal restaurieren können. Und dann habe ich 2014, glaube ich, noch, ja, es müsste 2014 gewesen sein, 53er Ovali gefunden, nicht weit von hier, in Lingen, 20 Kilometer von hier. Und ja, der war ganz gut und den haben wir dann gekauft und uns weggestellt, sag ich mal. Als Rohkarosse gekauft tatsächlich, der ist in den 80er Jahren mal zerlegt worden, haben den als Rohkarosse mit, ich denke mal so 80-90% waren komplett, haben wir uns den weggestellt und uns dann erstmal den anderen Sachen gewidmet. Wir hatten den Bus ja noch und ja, dann der Hausbau kam dann dazwischen. In den 2 Jahren ist nicht so viel passiert.
Dann hast du angefangen mit Wohnwagen tatsächlich, ne? War das so nebenbei?
Stimmt, das war zwischendurch auch nochmal. Da habe ich, ich bin seit 82 schon Camper mit meinen Eltern halt und hat nie aufgehört. Wir sind immer campen gewesen, ein Leben lang. Und das war irgendwie klar, dass uns das auch immer mal passiert, dass wir campen gehen. Ja, und deswegen habe ich mich natürlich auch für Wohnwagen interessiert und vor allen Dingen für alte Wohnwagen. Da habe ich tatsächlich das älteste Dübener Ei gefunden, was es gab. Das war irgendwo in der Nähe von Siegburg zu verkaufen. War noch nicht mal teuer, war gerade frisch TÜV drauf und das war so hässlich, dass ich den unbedingt haben wollte. Der war Baujahr 55, das war wirklich nicht schön. Das war ein richtiges Ei, der hat eine ganz andere Form gehabt als die Dübener Eier, die man heute so kennt. Ja. Nicht diese Tropfenform, sondern der war wirklich, ich glaube, die Form habe ich später rausbekommen, das war so von 38 noch, die Urform.
Oh.
Ja, Problem, ich habe den blind gekauft, abgeholt, der war viel zu schwer, viel zu groß, viel zu hoch.
Ja.
Nein. Deswegen kam der nicht in Frage. Aber ich habe einmal das älteste Dübener Ei besessen. Ja. Den musst du dann abgeben.
Und 2017 hast du denn ja so ein Auto bekommen, für das man dich eben auch kennt. Ne? Das ist die Autovilla, die du hast. Die Jungs Autovilla.
Genau, richtig. Das ist ja.
Ein
besonderes Auto, ja.
Genau, ich glaube, man muss den Zuhörern erklären, was eine Jürgens Autovilla ist und woher die kommt. Erzähl mal die Geschichte und dann vor allen Dingen, wie du dran gekommen bist.
Ja, okay, Kurzfassung, Campen fing auch mit dem T1 schon an. Da waren wir noch zu dritt, aber unseren Sohn, da klappte das ganz gut mit dem T1. Dann kam Töchterchen dazu, dann wurde der T1 ein bisschen eng, dann haben wir zwischendurch einen Erebor Pan gekauft und den restauriert. Haben gedacht, mit T1 und Erebor Pan, das wird schon klappen. Haben im Urlaub festgestellt, das bringt gar keinen Vorteil, macht trotzdem nicht so viel Spaß. Und haben gedacht, wir brauchen irgendwas Größeres. Also irgendwas mit Alkoven, mit 4 Personen. Dann können oben 2 schlafen, unten 2. Und da habe ich eigentlich damals schon nach einem LT geguckt, nach einem Karmann Distance Wide. Oder ein T3 Gypsy oder ein Cheetah. Irgendwas mit Alkoven auf jeden Fall.
Ja.
Und habe dann, glaube ich, bei Facebook ein paar Anzeigen geschaltet, suche alten VW mit Alkoven oder so.
Ja.
Dann hat sich ein Niederländer bei mir gemeldet, der sagt, ich hab hier noch sowas und schickt mir Bilder von einem T2B. Zumindest die Kabine konnte man erkennen und hinten drauf, im ersten Moment dachte ich, er hat einen Wohnwagen drauf gebaut. Ne? Mhm. Aber dann Alkoven und irgendwie gefiel uns die Form. Aber ich habe da die Arbeit gesehen und habe mich nicht weiter für das Ding interessiert. Der stand in Amsterdam und das war halt die besagte Jungs Autovilla. Und Miriam, die hat mich dann irgendwie versucht zu überreden, dass das doch das Richtige ist. Und ich dachte, wir wollen ja auch irgendwann mal wieder los. Ne? Und da hatten wir tatsächlich einen Termin, eine Besichtigung von einem Distance Wide, von einem Karmann in Emden. Mhm. Und der hat mir morgens um 8 Uhr geschrieben, das Auto ist verkauft, ihr braucht nicht mehr kommen.
Also, ich sag,
das gibt's doch nicht. Dann fahren wir jetzt nach Holland und gucken uns dann den Jungs an, ne? Weil wir uns Zeit genommen, Auto war getankt. Ich sage, jetzt machen wir was anderes. Und dann haben wir den Verkäufer angeschrieben. Er sagt, ja, könnt gerne vorbeikommen. Und ich meine, es war wirklich mitten in Amsterdam in so Gewächshäusern stand der. Mhm. Da standen viele Autos. Wenn ich die richtig habe, die Geschichte, ist der auch nach Bildern in Afrika gekauft worden vom Vorbesitzer, verschifft worden, aber vom Zustand vielleicht doch schlechter als erwartet. Und deswegen ist er auch direkt weiterverkauft worden, weil ich glaube, eine Restauration da nicht möglich war, in dem Umfang zumindest nicht. Und dann haben wir das Auto angeguckt und sind eigentlich wieder gefahren, weil ich gesagt habe, das ist ja zu viel. Ich habe ja gesehen, der Aufbau war durchgerottet und innen drin, das roch da auch so, wie man sich das vorstellt. Also eigentlich eine unangenehme Basis. Der Motor, den konnte ich gar nicht richtig zuordnen. Das war irgendwie ein Wasserboxer drin. Vorne war ein riesen Bullenfänger vor mit Wasserkühler und unten drunter noch Unterflurkühler. Also wirklich ein ganz wilder Mix, das Teil. Und da ich sage, nee, Miriam, das tut mir leid, aber das war nicht meine Idee, die ich jetzt hatte. Und ohne Scheiß, bevor wir zu Hause waren, habe ich das Ding am Telefon doch gekauft.
Nee.
Ja, der hat mich unterwegs angerufen, der Verkäufer, und hat dann nochmal einen Vorschlag gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja komm, wir riskieren das jetzt einfach. Und da fingen im Prinzip schon die ersten, ja, Probleme nicht, aber wie kriege ich das Ding überhaupt nach Hause? Ne? Das passt ja fast nicht auf einen normalen Autotrailer. Das ist 2,50 hoch, 2 Meter breit. Ja, und da kam wieder Olli ins Spiel, mein Kumpel. Ich sag, kannst du mir helfen? Ich brauche irgendwie, ja, einen Hänger haben wir wohl, aber Zugfahrzeug. Dann noch einen anderen Bekannten gefragt, der hat uns dann einen großen Sprinter geliehen. Ja, sind wir dienstags hingefahren, das Ding abgeholt. Aber das war auch schon abenteuerlich, den da rauszuholen. Hat aber geklappt und dann habe ich ihn zu Hause gehabt. Ja.
Wie ist es? Also Jürgens ist ja eine südafrikanische Firma, die Wohnmobilaufbauten auf VW-Basis gebaut hat. Wie du schon sagst, sieht aus wie so ein Wellblech-Wohnwagen auf einem Busfahrgestell. Wie viel hat Jürgens davon gebaut? Weiß man das? Weißt, hast du das recherchiert?
Ja, also sicher, ich habe ein bisschen gelesen darüber und versucht, was rauszubekommen. Das ist wohl ein Niederländer, der Jürgens, der irgendwann nach Südafrika ausgewandert ist. Und der ist Anfang der 70er Jahre schon angefangen und hat T2B, also muss es ja dann 74, glaube ich, gewesen sein, angefangen, da Wohnmobil draus zu bauen. Erst ohne Alkoven, ein bisschen kleinerer Aufbau hinten. Und dann ist tatsächlich, so steht es, glaube ich, bei Wiki sogar drin, bei Wikipedia, ist tatsächlich der damalige Chef von Karmann, Besitzer, keine Ahnung, hier aus Rheine, im Urlaub gewesen, hat das gesehen und ist dann auf die Idee gekommen, die nachzubauen quasi. Und daraus ist dann wohl der T2 Gypsy entstanden. Okay. Oder Karmann Mobil hieß das dann, glaube ich, damals am Anfang. Ja. Ne? Das Karmann Mobil. Und ich glaube, zeitgleich ist dann der Jungs hingegangen, hat dieselben Autos dann umgebaut mit Alkoven.
Okay.
Und, Wahnsinn. Ja. Und deswegen gibt es da halt, ich glaube, ab 76, 77 gab es dann da T2 mit Alkofenaufbau. Und also der ist wirklich sehr funktionell, der Aufbau. Also im Alkofen können zwei Kinder schlafen, das geht, oder ein Erwachsener. Mhm. Hinten kann man umbauen, da hat man eine Liegefläche, ich glaube, von 1,38 Meter mal 2 Meter fast. Also auch ausreichend für zwei Erwachsene. Da ist eine Nasszelle drin mit einer Duschwanne. Da war eine Dusche vorgesehen. Da ist ein Waschbecken drin, da ist ein Kühlschrank drin. Herd, also eigentlich alles. Das ist richtig gut ausgebaut. Und ja, wir haben dann Einweganzüge angezogen, Maske auf und haben das Ding leer gemacht. Und ohne Scheiß, die Toilette war sogar noch voll. Also sowas habe ich auch nicht gesehen. Scheiße. Wir haben da Zahnbürsten drin gefunden. Knochen lagen da drin. Ja, ich weiß nicht, was da drin passiert ist. Wir haben noch auf einem Verdunklungsrollo waren so ein paar Bildchen gemalt. Da stand noch drin oder drauf $10 pro Nacht irgendwie Backpacker.
Schande.
Die haben wir sogar aufbewahrt, die Bildchen. Die haben mehrere eingerahmt, die hängen da noch drin in der Autovilla.
Gott.
Ja, also wir haben die erstmal, sag ich mal, entkernt, alles weggebracht. Da lagen ein paar Vorzelte, glaube ich, drin. Und ein richtig gut verpacktes Vorzelt, da war überhaupt kein Gammel dran und nicht feucht, das habe ich mir erstmal weggelegt. Ich wusste zwar nicht, was es ist, aber ich dachte, das schmeißt du nicht weg. Aber diese anderen verschimmelten Sachen haben wir weggeschmissen, alles entsorgt. Ja, da habe ich gesagt, ich meine, das Ding muss eher auseinander, das wird entkernt, sonst kriege ich da kein Auge drin zu.
Ja.
Und dann haben wir den tatsächlich auseinandergebaut. Das ging eigentlich relativ einfach. Die Bleche waren zum Glück nicht verklebt. Ja, und dann haben wir den einmal komplett zerlegt und untenrum die Karosserie, das Chassis, das war super, ein Schuss, da war Kniestücke vorne so ein bisschen zu schweißen. Chassis musste ich nur oder am Rahmen was reparieren, wo, oder am Rahmen direkt nicht, sondern den Querträgern, wo die Wasserschläuche für die Wasserkühler durchgingen. Da war nämlich drin, habe ich dann später rausbekommen, ein 112 PS Wasserboxer. Also das Ding ging ja fast vorne hoch, ne? Das war eigentlich richtig cooler Motor, muss ich sagen. Aber ich wollte ja die Wasserkühlung weghaben. Naja. Also Motor raus, Wasserkühlung raus. Getriebe war zum Glück noch das originale CP-Getriebe, also das längste T2-Getriebe, was es gibt, war noch drin. Da war ich ganz glücklich drüber. Ja, die Löcher zugemacht für die Kühleranlage. Und dann ist das Ding ja
wieder mal gebaut auf Linkslenkung.
Richtig, das kam dann auch noch.
Ach ja.
Ja, genau, das war ja ein Rechtslenker. Ja.
Ach,
und dann
ja.
Kann man den relativ einfach umbauen auf Linkslenkung. Die Bleche sind so vorgeprägt, wie man es von VW kennt. Und hierzulande Linkslenkerteile zu bekommen, ist ja relativ einfach.
Klar, klar.
Also konnte ich ganz gut die Teile beisammen kriegen. Und die Rechtslenkerteile ließen sich in Hannover verkaufen wie geschnitten Brot. Ja. Da wollte einer nur die Prallleiste oben haben, Engländer. Ich sage ja, ich wollte eigentlich komplett, ja, nämlich komplett, egal. Hat er alles mitgenommen, was mit Rechtsgelenk zu tun hat. Dann kommt man den, ich sage immer, mich fragen viele danach, wie aufwendig das ist. Ich sage mal, wenn man die Teile liegen hat und man ist handwerklich geschickt, dann hat man den an einem Samstag auf Linkslenker umgebaut. Okay. Also das geht wirklich, das ist viel vorbereitet und das funktioniert. Und der TÜV hat es auch eingetragen. Ich habe vorher gefragt, ob ich das auch eingetragen bekomme, diesen Umbau. Ja. Jetzt ist alles eigentlich wie im europäischen Modell. Nur die Aufbautür, die ist immer noch auf der falschen Seite, weil die konnten wir nicht tauschen, weil das einfach mit dem Aufbau nicht passt.
Naja. Ne?
Mit den Schränken. Ja, das ist der einzige Nachteil, den man hat.
Was hast du für einen Motor jetzt drin?
Genau, ist wieder ein originaler Motor reingekommen von einem T2B 70 PS 2 Liter. Mhm. Der ist umgebaut auf 2,1 Liter mit Porsche-Köpfen und eine Doppelvergaseranlage, ein anderer Auspuff und so. Und der hat, ich habe selber nicht geglaubt, aber der hat über 140 PS der Motor gemessen. Ich musste den halt für die Eintragung messen lassen.
Ja.
Und läuft wirklich richtig gut. Also ich glaube, ich bin mal laut GPS 145 gefahren oder so. Also ich weiß nicht, was so ein Aufbau. Ja, ich weiß nicht, was so ein Aufbau auch aushält, ne? Nicht, dass der. Auf einmal habe ich doch eine Pritsche. Und, aber das fährt richtig schnell. Das ist der, ist noch ein verlängerter vierter Gang reingekommen vom T3. Mhm. Das habe ich damals noch machen lassen. Und der Motor, der läuft richtig gut. Wir sind ja jetzt, ich schätze mal so 25.000 müsste ungefähr gelaufen haben, der Wagen. Wir sind damit ja auch durch wirklich heiße Gebiete gefahren. Da durch Italien sind wir gefahren mit Anhänger und den Kindern. Da haben wir uns, glaube ich, sogar auf dem Rückweg getroffen auf der Autobahn.
Ja.
Erinnerst du dich noch?
Ich, natürlich. Da habe ich gedacht, da vorne, das sieht aus wie eine Jürgens Autovilla. Das kann eigentlich nur einer sein. Und ich war gerade mit dem T3-Camper unterwegs und fahre so längsseits. Also es war schon von 50 Meter, 100 Meter Entfernung war schon klar, es ist Kai mit Familie. Und
ja, das ist auch cool. Ja.
Wo wart ihr mit dem Auto schon überall?
Also unsere größte Reise war auch eigentlich unsere erste Reise. Wir haben den im Mai, sage ich mal, habe ich den zusammenbekommen. Wir haben übrigens anderthalb Jahre für das Auto gebraucht, weil wir auch Kabelbaum vom Aufbau alles neu gemacht haben. Der hat auch wirklich eine moderne Technik drin. Also der hat eine moderne Batterie drin. Jetzt keine ganz moderne, sondern so eine AGM-Batterie, sage ich mal, mit Solar, mit alles auf LED umgebaut. Und ja, also ich sag mal, wie ein moderner Wohnwagen. Ne? Eine Duo-Control fürs Gas eingebaut und so ein Schnickschnack Crash-Control oder Crash-Sensor, wie die heißen. Das haben wir alles gemacht. Einen neuen Kühlschrank eingebaut und eine neue Heizung. Eine Heizung hat er nämlich nicht gehabt. Anscheinend brauchen die es in Afrika nicht, eine Heizung.
Komisch.
Die haben nur einen Kühlschrank drin gehabt. Ja, wir brauchen eine Heizung. Und dann sind wir anderthalb Jahre später im Mai, Juni fertig geworden mit dem Auto und sind tatsächlich im Juli die erste große Fahrt nach Italien gefahren.
Mhm.
Und da sind wir auch bestimmt knapp 2500, 3000 Kilometer gefahren. Ja. Waren dann an der Adria und haben richtig geilen Urlaub gehabt. Also es hat richtig Spaß gemacht. Und ja, man lernt viele Leute kennen mit so einem Auto.
Jo.
Und ist auch überall irgendwie willkommen, finde ich so. Das ist echt sympathisch, wenn man damit unterwegs ist. Ja, und das... Wo sind wir sonst gewesen? Ja, auf den typischen Treffen, sage ich mal, in Spa, beim Backen natürlich wieder sind wir gewesen.
Klar.
Und dann halt viele Kurzurlaube haben wir gemacht, mal in die Nordsee gefahren. Dann Fehmarn, nee, da waren wir mit dem Auto nicht, da waren wir, glaube ich, mit dem T1 damals noch. Aber der kommt schon gut rum, der Wagen. Ja,
cool.
Und
der Käferersatz ist ja da. Du hattest ja den 53er war die noch. Und der ist dann ja auch irgendwann aufgebaut worden, fertig geworden.
Ja, richtig, genau. Da habe ich dann immer Teile gesammelt. Ne? Das geht ja auch ohne Schrauben.
Ja.
Immer, weil das Blöde ist ja bei so einem Auto, der ist zwar zu 80-90% komplett, aber wenn das so ein Scheunenfund ist, kannst du kaum ein Teil gebrauchen. Ich sag mal, ein Türgriff, der ist verpickelt. Ja. Und wenn ich so ein feines Auto bauen will, dann muss der neu. Das geht ja nicht anders. Ne?
Ja.
Und deswegen habe ich viele Teile gesammelt, dass man eine Innenblende neu hat, dass man neue Türgriffe, neue Kurbeln bekommt. Und das hat schon ziemlich lange gedauert, weil ich sehr viel Wert drauf gelegt habe, dass wirklich alles zu dem Modelljahr 53 passt.
Ja.
Super. Und da war ein Austauschmotor bei, der Rumpfmotor, der ist auch eingetragen in den Papieren. Der ist wohl 59 von VW eingebaut worden. Das ist zufälligerweise ein Brezelmotor von Januar 50. Das heißt noch ein Voll-Alu-Block.
Cool.
Und da habe ich mich dann auch zu der Zeit erst mit beschäftigt, wo die Unterschiede waren, die ganz frühen Motoren.
Ja.
Und habe ich einfach für mich, das ist natürlich eigentlich Quatsch, weil die haben damals nur den Block gekriegt. Ich schätze, ein Long-Block war das, weil das ein 24,5 PS Auto war. Und haben dann alle Anbauteile von dem 30 PS angebaut, von dem 53er.
Ja.
Und ich habe gesagt, ich habe den halt ohne Anbauteile bekommen, den Motor oder den Wagen. Und habe gesagt, ich will den dann auf Januar 51 bauen, den Motor. Und habe dann angefangen zu gucken, was für Bauteile sind denn Januar 50 verbaut worden. Und allein die zu suchen, das war schon echt interessant.
Das,
ne?
Also,
das hat wohl Spaß gemacht, die Teile zu suchen. Und dann freust du dich ja wie Bolle, wenn du dann mal irgendwie ein kleines Teil findest, was dazugehört. Das macht das Hobby so aus. Ne?
Ja.
Und wenn es ein Öleinfüller ist, der dann wirklich zu dem Baujahr passt. Ne? Und somit habe ich dann den Original 50er Motor komplett revidiert mit neuen Zylindern, Köpfe und alles. Ja, das war, sag ich mal, dann der Serienmotor, der da reingekommen ist.
Das ist auch ein irres Ding, weil ich weiß, du hast, da läuft ja auch 12 Volt der Wagen, sieht aber aus wie 6 Volt. Also auch der Lichtmaschinenregler oben ist dann der alte Lichtmaschinenregler, der originale, den du wiederum modifiziert hast, umgebaut hast auf 12 Volt und so. Und ein Wahnsinnsauto, also unfassbar. Das, was du mal alles so, was du mal alles machst, Wahnsinn. Die Detailliebe ist irre.
Die Lima, das ist auch interessant. Da habe ich das Brezel Lima Gehäuse genommen und vom 356 den Reihen eingebaut. Ja. Habe ich auch nicht mitgerechnet, dass es klappt, aber es funktioniert auch. Ja.
Ah, Wahnsinn. Wahnsinn.
Ja, schon krass, wenn man sich überlegt, also wie du dich so wirklich so extrem reingefuchst hast. Also wenn man nochmal zurückdenkt an den Anfang, als du noch nicht mal wusstest, dass eine Ovali eine andere Frontscheibe hat oder auch Dickholmer, Dünnholmer. Und bis hin jetzt zu kleinsten Details und du weißt, was wie wo verbaut wurde. Und ja, finde ich schon richtig beeindruckend, muss ich sagen. Warum bist du denn bei der luftgekühlten Szene hängen geblieben? Warum gibt es da irgendeinen Grund? Gefällt dir irgendwas besonders gut? Wo siehst du die Unterschiede zur wassergekühlten Szene?
Also ein großer Unterschied war für mich, dass die ganze Szene und die Treffen auch, wenn ich das mit dem Wassergekühlten vergleiche, das war etwas entspannter. Und nee, es war eigentlich viel entspannter. Mir ist aufgefallen zum Schluss bei den Wassergekühlten, da ging es viel um Sehen oder um Sehen und Gesehen werden. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich habe am Wörthersee kaum noch einen Zweier Polo entdeckt, der auf Vergaser umgebaut wurde, da ging es irgendwie nicht mehr drum. Da wurde in manchen Foren wurde schon drüber diskutiert, mit was für einem Leasing-Auto, sag ich mal, man da hinkommt. Und da ging es dann um Sachen, die mich nicht so interessiert haben. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Bei der luftgekühlten Szene, finde ich, ging es nicht darum, wer was hat, sondern da war jeder willkommen. Ich habe halt einen Freund von mir, der ist 10 Jahre lang mit auf luftgekühlte Treffen gefahren, den kannte jeder. Der hat noch nicht mal ein Auto, also kein Luftgekühlten oder so. Trotzdem hat jeder mal gefragt, wo ist Johannes denn? Wo bleibt der denn? Das fand ich so beeindruckend. Ne? Also du brauchst ja kein tolles, cooles Auto haben, um da irgendwie deinen Spaß zu haben. Und das habe ich bei der wassergekühlten Szene zum Schluss so ein bisschen vermisst. Da wurden ja auch die Treffen weniger. Zum Beispiel dieses VW-Blasen-Luckau, das war für uns ein Riesentreffen damals. Da sind wir immer diese 500-600 Kilometer hingefahren. Das gab es ja dann auch irgendwann nicht mehr. Ne? Da bin ich tatsächlich noch einmal mit dem Käfer gewesen zum Schluss, als es noch am Lausitzring war. Klar, das auch Spaß gemacht, es war irgendwie anders. Das war, keine Ahnung, irgendwie habe ich da nicht mehr so viel Interesse dran gefunden. Ich hatte auch früher, was mich unheimlich angespornt hat, ist, wenn ich Zeitungen gelesen habe, Autozeitschriften, da gab es immer, wie hieß das denn nochmal, wo man selber ein Foto einsenden konnte.
Georg, du weißt es vielleicht. Automobiles meinst du? Also so kleine? Wie meinst du?
Ja, ich sag mal, zum Beispiel in der Speed war dann eine Seite, wo private Bilder abgebildet waren.
Die Speed Queen war das. Da wurden Leserfahrzeuge
abgebildet. Also Reader's Rights, genau.
So Leserbriefe, richtig, sowas in der Art. Und da habe ich dann, ich weiß nicht, Jörg Dangel, ob du den noch kennst?
Ja, klar, natürlich. Klar.
Da habe ich irgendwie mal gesehen, dass der sein Auto umgebaut hat. Ich konnte es gar nicht erwarten, wieder zum Wörthersee zu kommen, um mir das Auto anzugucken, weil ich da so gespannt drauf war, was da wieder Neues kommt. Das hat mir dann ein bisschen gefehlt. Also durchs Internet ist das natürlich nicht mehr so spannend. Ne? Durchs Internet erfährt man ja viel mehr vorab. Und da war die luftgekühlte Szene natürlich für mich was ganz Neues. Ne? Ich meine, da ist es jetzt ähnlich, da wird auch viel im Internet gemacht, keine Frage. Da sind wir alle bei. Aber das war wahrscheinlich der Grund, warum ich damals... Aber ich bin ja auch nicht ganz... ich bin ja auch noch mal einmal kurz zurück mit einem Golf 1, als ich beim braunen Käfer den Motor verkauft habe. Da habe ich gesagt, ich möchte aus dem Erlös von dem Käfermotor, weil das war dieser 2,3 Liter, der hat viel Geld gekostet. Ich habe gesagt, ich verkaufe den mal und guck mal, ob ich aus dem Erlös einen Golfmotor bauen kann, der 500 PS und 500 Newtonmeter stemmt. Einfach so als Challenge für mich selber. Weil mich hat das unheimlich interessiert damals, die Technik. Ich war auch in diesem Drag Racing Forum viel unterwegs, habe da viel gelesen. Und die Technik finde ich nach wie vor auch interessant, ne? Die Turbotechnik. Ich finde das echt gut. Und habe dann angefangen, einfach einen Golf 2 16V-Motor aufzubauen. Oder eigentlich war es ein Audi, einen 2-Liter 16V-Motor aufzubauen. Hatte aber nie ein Auto zu dem Motor. Also das Motorkonzept stand schon, aber ich hatte kein Auto dazu. Ich wollte einfach nur einen Motor bauen. Mhm. Und Olli, mein Kumpel, der hatte zu der Zeit noch einen Golf 1 Pirelli, den er loswerden wollte oder ich drum gebettelt habe. Den konnte ich dann von ihm kaufen. 83er Pirelli-Golf. Ganz original aufgebaut mit NOS-Teilen. Da habe ich das erste Mal festgestellt, dass Golf 1-Teile teurer sind als Ovali-Teile. Also das, da habe ich mich echt auf den Arsch gesetzt, was die mittlerweile für die Neuteile aufrufen, wenn man so neue Stoßstangen haben will, die strukturiert sind, weil der hatte nicht mit lackierten Stoßstangen damals. War, glaube ich, dieser W64 nannte sich das Modell, soweit ich mich erinnern kann. Habe aber alles zusammenbekommen. Total geiles Auto in Oak Grün. Gab es erst auf dem 2 Jahr später. Das war eine Sonderfarbe zu der Zeit. Aber mit Originalpapiere und so, also wirklich ein wertvoller Pirelli Golf. Und habe im Prinzip nur die 16V-Technik da eingebaut mit dem 6-Gang-Getriebe. Konnte damit halt den Motor auch abstimmen. Und das war eine faszinierende Technik. Da habe ich dann die ersten Erfahrungen mit einer frei programmierbaren Einspritzanlage gemacht. Und habe so ein paar Sachen an dem Motor gebaut, wo mir Leute auch von abgeraten haben, das zu machen. Und habe es aber trotzdem gemacht, um das mal zu probieren. Das hat so wunderbar geklappt. Also ich weiß noch, der Lader, der drauf war, das war so ein Upgrade-Lader von einem Audi S2, so ein GT30. Und da hatte Garrett angegeben, maximal, die können das ja anhand der Luftmasse ausrechnen, was an Leistung rauskommt, 550 PS hatten die angegeben. Wir haben, ich glaube, 568 erreicht zum Schluss. Und da haben wir alles richtig gemacht. Also beim Abstimmen hat mir ein Bekannter geholfen. Das habe ich nicht alleine gemacht. Und damit war das Ziel erreicht und das Auto im Prinzip schon wieder gelangweilt, ne?
Ja, lass uns noch mal ganz kurz auf den Tempo kommen, weil so zum Abschluss, weil da gibt es ja noch eine Geschichte mit einem Barndor.
Oh ja.
Erzähl die doch mal noch.
Ja, die Geschichte, die ist, also ich habe das irgendwann mal bereut, dass ich den Tempo doch verkauft habe. Und habe gedacht, Mann, den hätte ich doch schon gerne wieder und habe dann auch mit dem Verkäufer durchgehend, mit dem Käufer durchgehend Kontakt gehabt und bin ihm immer so ein bisschen auf den Kranz gegangen. Hier, wann wolltest du das Ding denn mal wegtun? Wolltest du nicht wieder verkaufen? Ich hätte wohl Interesse. Dann haben wir irgendwann auch schon mal über den Preis gesprochen. Ne? Der hatte sich natürlich ein bisschen geändert, der Preis, klar. Ich hatte nach wie vor wirklich Interesse an dem Auto. Ich hätte richtig Lust zu gehabt. Habe aber den Armee-Golf aus der Armee T1 aus der Schweiz schon verkauft gehabt, Richtung Lörrach, um mir einen Bahnderbus zu kaufen. Und auch ein wunderschöner Bus, ein 52er Kombi, so wie ich mir vorgestellt habe, noch ohne Stoßstange hinten mit dem alten Tacho. Ein super Teil, aber stark restaurierungsbedürftig, sag ich mal. Also wirklich eine Vollrestauration. Bei dem auch, habe ein Jahr lang ein bisschen Arbeit reingesteckt, um den technisch wieder fertig zu machen. Der lief wieder mit dem originalen Motor, Getriebe funktionierte wieder. Bremsen, alles soweit intakt. Dann kam die Karosserie und da musste ich halt auf Karosseriebleche sparen, weil die da zu der Zeit schon recht teuer waren und umfangreich, was da rein musste. Und dann kam auf einmal ein Anruf aus den Niederlanden von dem Tempobesitzer, der sagte, du, wenn du Interesse hast, kannst du das Auto abholen. Preis weißt du, komm vorbei, kannst mitnehmen. Ich so, jetzt hast du ein Problem, ne? Ich sage, was mache ich? Dann habe ich mit dem Vorbesitzer von dem Bahndor gesprochen. Ich sage, was sagst du dazu? Was soll ich machen? Ich müsste den Bahndor abgeben, sonst kriege ich das nicht hin. Ja, wenn das dein Traum ist, mach das bitte. Ne? Und dann habe ich den Bahndor total schnell verkaufen können. Hat er nämlich zufällig zu der Zeit jemand einen gesucht, so ein Modell. Habe ich ihm angeboten. Ich sage mal so, dass das mit dem Tempo passte am Ende. Habe den verkauft. Habe dann sogar vom Tempodienst noch jemanden mitgenommen, der wollte gerne dabei sein, wenn ich den wieder zurückhole. Dann sind wir hingefahren mit Hänger, mit Geld, aber wir sind uns nicht einig geworden. Ja, nee. Das Geschäft hat leider nicht geklappt, weil, also ich hätte den nehmen, ich hätte den kriegen können, aber das Auto war nicht mehr komplett. Das war, fand ich ein bisschen schade. Das hatte ich falsch verstanden, sage ich mal, vorher. Ich bin davon ausgegangen, dass ich ihn so zurückkriege, wie ich ihm den auch verkauft habe und das war leider nicht der Fall. Ja, und da war eine zu große Spanne dazwischen, als dass ich hätte sagen können, ich nehme den trotzdem. Das war einfach zu viel, weil ich auch nicht wusste, wie verfügbar die Teile zu der Zeit sind, weil da ein Teil fehlte, das Lenkgetriebe mit Lenkstange, wo viele sagen, es ist ein K.O.-Kriterium für so ein Auto. Ja. Und da war ich dann ziemlich vorsichtig und er hat dann wohl versprochen, dass er mir die Teile wo besorgt und wir das Geschäft dann noch machen können, aber das ist leider nie zugekommen. Ja. Okay. Und deswegen im Moment kein Bahndor, kein Tempo.
Okay.
Ja.
Ja, du.
Kai, das war eine spannende Geschichte, wie du vom Golffahrer zum Käferfan wurdest oder vom Käferfan zum Golffan und dann wieder zurück zu den Luftgekühlten. Vielen Dank, hat richtig Spaß gemacht, dir zuzuhören.
Ja. Vielen Dank, das ist wirklich ganz, ganz toll.
Wir würden uns freuen, wenn es euch gefällt und wenn wir von euch Feedback bekommen zu dieser Folge. In 14 Tagen hören wir uns wieder. Ihr wisst genau, ihr könnt uns, Helge,
abonnieren, ihr könnt uns genau Feedbacks schicken und so weiter. Würden wir uns natürlich immer, oder freuen wir uns immer drüber, wenn ihr uns eben halt eine Rückmeldung gibt, wie es euch gefallen hat, die ganze Geschichte. Es sind ja auch schon die ersten Folgen gelaufen und wir freuen uns wirklich sehr, dass dieser Podcast scheinbar gut bei euch ankommt.
Genau. Vielen Dank, Kai. Und wir sprechen und sehen uns wieder in 14 Tagen. Hören uns in 14 Tagen natürlich. Alles klar. Bis dann.
Bis dahin. Tschüss. Ciao.
Vielen Dank. Tschüss.
Das war Vintage Wolfsburg, der luftgekühlte Podcast mit Georg Otto und Helge Ohmes.